Hallo Martin, es ist fast Mittag, Freitag, der 16. Mai, die Sonne scheint in Hannover. Hallo.
Hallo Julia, hallo. Ja, 16. Mai ist lange her, dass wir aufgenommen haben. Und Sonne in Stuttgart kann ich vermelden, aus dem Süden. Genau. Wo
Ja,
sich gerade,
das
wo du gerade
stimmt.
sagst, weil ich gerade Süden sage, ne, ich habe von dir das Posting gesehen, du hast bei Instagram gepostet, wo ist eigentlich Norddeutschland? Und das fand ich total schön. Also es gibt ja so verschiedene Linien und immer von der Perspektive, wo man schaut. Und wie war das, glaube ich, so alles unter Hamburg quasi, da war so eine
Nee, nee, nee,
Linie,
nee, nee,
oder?
nee, das war noch schlimmer.
Noch schlimmer, okay.
Der erste Vorschlag war nur Schleswig-Holstein. Und ich als
Ah, das ist ein
Hamburgerin
bisschen
kann natürlich
schwierig, ja.
nicht sagen, dass Hamburg nicht zu Norddeutschland gehört, wobei das in meinem engsten Umfeld durchaus Menschen behaupten würden. Aber das kann ich nun gar nicht nachvollziehen. Die zweite Grenze war, überall da, wo man Moin sagt, ist Norddeutschland. Also da würde ich mitgehen. Das dritte war, glaube ich, überall da, wo Aldi Nord ist.
Genau,
Und das
aber da habe
vierte
ich
habe
mich
ich
auch.
vergessen.
Genau, da war auch Aldi Nord und Aldi Süd und ich hab gedacht, Aldi Nord ist wirklich nur weiter im Norden. Also das geht ja schon
Ah.
richtig, also diese Grenze geht ja dann schon so, oben kratzt ja Bayern quasi noch so, ne? Also das hätte ich echt nicht gedacht. Und die andere Grenze, die geht durch Stuttgart. Das fand ich total absurd. Also das
Stimmt,
alles
ich
überhalb von
versuche das gerade noch
Stuttgart.
mal zu suchen.
Das fand ich total Quatsch. Aber lustig, weil eine Freundin von mir
Genau.
früher aus dem Studium, die hat gesagt, die kam aus Kiel und hat gesagt, alles unter Hamburg ist Süddeutschland. Und das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja.
Diese Menschen kenne
Ja.
ich. Genau, die vierte Möglichkeit war alles oberhalb von Stuttgart,
Genau,
ist
ja.
Norddeutschland.
Nee,
So.
gehe ich auch nicht mit. Also für mich ist wirklich Norddeutschland, also Hamburg ist meine Grenze, so nach, dann ab da ist Norddeutschland alles so drüber. Ja.
Ja, ich fühle mich ja jetzt hier in Hannover deutlich Nord. Also das ist ja komisch, ne? Also ich weiß gar nicht, wie das ist irgendwie
Gibt es eigentlich
von.
Mitteldeutschland? Gibt's das?
Gibt
Gibt
es, ja, gibt es. Aber ich weiß gar nicht jetzt, ob, oh Gott, meine Geografiekenntnisse, ob Hannover jetzt deutlich, es liegt ein Stückchen höher eigentlich nur als Berlin. So, jetzt von, wenn du Norden und Süden, so, ne?
Ja.
Und ich komme hier in Hannover deutlichst norddeutscher vor als in Berlin. Also Berlin habe ich für mich nie zu Norddeutschland gezählt. Hannover, hier sagen alle Moin. Es gibt eine Küste hier im Bundesland. Also das ist irgendwie für mich natürlich deutlich norddeutscher als Berlin. So.
Ja, finde ich total, also für mich ist auch, wenn man so, wenn du an die Karte denkst, ist Berlin immer im Kopf nördlicher, als es eigentlich ist. So weit nördlich ist, bin ich Berlin nämlich gar nicht. Und aber Mitteldeutschland, das sagt man ja nicht. Also.
Mitteldeutschland sagt, also habe ich schon öfter mal gehört, so den Begriff.
Aber man sagt Norden, also hier Ostdeutschland, irgendwie Westdeutschland, klar, irgendwie dann irgendwie hier im Süden, hier unten im Norden, da oben, aber Mitte, ich weiß auch nicht. Kassel, ja. Man sagt die Gegend um Kassel.
Ja, Kassel. Kassel ist auch so eine unterschätzte Stadt, glaube ich. So.
Ja, toller Bahnhof und ja.
Ja.
Genau.
Ja, Martin, wie ist so die
So.
Lage?
Ja, wie ist die Lage, ne? Eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Eigentlich ganz gut. So, jetzt für mich ist wirklich, also meine persönliche Stimmung ist sehr auch an Wetter geknüpft, muss ich sagen. Und wenn jetzt endlich mal wirklich ein bisschen schönes Wetter ist, dann tut meiner Seele einfach gut. Auch wenn natürlich dann immer direkt, ah, oh, ist zu wenig Regen und es ist wieder alles trocken und es ist wieder alles ganz, ganz schlimm. Verstehe ich total, aber ich ziehe gerade ganz viel Energie so ein bisschen aus der Sonne und das tut mir gerade sehr gut. Aber sonst muss ich sagen, es ist eigentlich gerade ganz gut und wir sind ja auch gerade jetzt wieder in so einer Phase, ne, wo auch wieder mehr passiert, mehr Veranstaltungen wieder gemacht werden. Deutschland hat jetzt eine Regierung, endlich, da hängt ja natürlich auch immer ganz
Hurra.
viel dran. Deswegen, da kann es eigentlich jetzt wieder so richtig losgehen. Ja. Wie ist bei
Ja.
dir?
Ja, das mit der Sonne kann ich schon auch ganz gut verstehen. Wobei jetzt ist ja gerade die letzten Tage auch wieder überall das Thema, es wird angeblich ein wahnsinnig heißer Sommer. Muss ich sagen, fürchte ich mich schon so ein bisschen vor. Also ich bin jetzt nicht so der Hitzemensch. Also ne, ich bin halt norddeutsch, so 23 Grad und leichter Wind finde ich eigentlich, das reicht mir immer schon. So, wenn ich jetzt daran denke, der Sommer könnte irgendwie zwischen 30 und 35 Grad über Wochen gehen. Also da wird mir irgendwie so ein bisschen Angst und Bange. Und dann noch ohne Regen. Also Mal gucken, aber im Moment finde ich es auch sehr schön. Vor allen Dingen, weil ich ja neu im Balkon-Game bin oder relativ neu und jetzt hier auch so Sachen wie Tomaten habe und meine Feige, also fast schon richtiger Laubbaum ist, so viele Blätter wie die hat. Und daran freue ich mich sehr. Daran freue ich mich wirklich sehr.
Aber weil du gerade sagst, hier Sommer 35 Grad und sowas, ich war jetzt die Tage hier in Stuttgart im Dorotheenquartier. Und Dorotheenquartier ist so ein, also da sind viele Kaufhäuser, da sind sehr, sehr schicke Läden, so Louis Vuitton und so ganze Gedöns. Und dann ist da Porsche
Kenne ich
und
nicht.
Breuninger und also so dieses ganze Sansibar, also alles, was man eigentlich nicht braucht. Und wenn man sehr, sehr viel Geld hat und das Bedürfnis hat, das auch zeigen zu müssen, sich dann da eindeckt mit vielen Sachen.
Was machst du
Und
da?
ich bin da durchgelaufen. Das geht,
Okay.
da musste ich zum Charlottenplatz, also für alle so aus der Ecke hier, ne? Und ja, es waren vielleicht 23 Grad draußen, Sonne hat geschienen und da ist halt wirklich alles zugepflastert. Wirklich zugepflastert. Ab und zu steht mal da irgendwo ein Baum und dann sind diese ganzen schicken Gebäude natürlich alle verglast oder verspiegelt oder haben irgendwie so abgefahrene Fassaden und sowas. Und die Sonne hat einfach nur gebrannt. Es hat gefühlt von allen Oberflächen reflektiert. Und ich möchte gar nicht wissen, wirklich, wie das dann im Sommer ist, wenn wir mal wirklich 35 Grad haben, was in Stuttgart ja jetzt nicht unwahrscheinlich ist, gerade Kessellage und dann dort so gut wie keine Grünflächen zwischendrin und keine Beschattung oder irgendwas, wie die Sonne da brennen muss, das ist Wahnsinn werden. Also da denke ich immer so an Stadtplanung, wie schön es doch ist, wenn man einfach die Möglichkeit für Parks hat, wenn man die Möglichkeit für Beschattung hat, wenn man kleine Grünflächen irgendwie mit reinbaut. Und manchmal denke ich mir, das sieht zwar erstmal futuristisch und irgendwie auch cool aus von außen, aber so richtig an die Menschen hat man da nicht gedacht. Und finde ich schwierig. Deswegen, ja, ich habe auch gedacht, okay, jetzt wird ein krasser Sommer werden wahrscheinlich. Mal gucken, was uns da alles erwarten wird.
Ja, aber apropos Stuttgart und Infrastruktur und solche Sachen. Ich war letzte Woche unfreiwillig in Stuttgart, bin da gelandet, obwohl ich da gar nicht landen sollte und hatte das Vergnügen, nachdem ich im Februar ja auch schon mal da war, nochmal mich im Stuttgart 21 Bahnhof zu bewegen. Und ich habe mich wirklich ernsthaft gefragt, wie schaffst du das mental? Also wie schaffst du das als Stuttgarter mental, wenn du regelmäßig Bahn fährst und das da seit Jahren beziehungsweise Jahrzehnten ja auch fast schon so ist? Wie hält man das mental aus, diesen
Also,
Bahnhof?
also irgendwann soll er ja fertig sein. Da gehen ja auch die Ideen, sage ich es mal, auseinander. Ich sage bewusst nicht, dass es da eine Deadline gibt oder dass es da ein Datum gibt, wann das fertig ist, weil also ich halte auch jedes Datum, was da genannt wird, für erstmal eine grobe Idee. Und ja, das kann sich, glaube ich, plus minus ein, zwei Jahre können da gerne nochmal drauf kommen, wahrscheinlich, wenn man auch den aktuellen Stand der Baustelle sich anschaut und denkt, naja, okay, selbst wenn es fertig ist, da muss man ja auch noch aufräumen, so außenrum. Also, bis es mal wirklich schön ist, glaube ich, da sprechen wir schon noch von ein paar Jahren, die wir da zu tun haben. Und dann soll da ja auch noch ein komplett neuer Stadtteil entstehen. Also, das kommt ja auch noch dazu.
Ach
Also,
so,
diese ganze,
okay.
alles, was jetzt gerade Gleisbett quasi ist, wird ja dann unterirdisch verlegt. Und da soll natürlich dann auch noch mal ein neuer Stadtteil mitten in Stuttgart entstehen. Also das dauert auch noch mal
Erlebst du
ein
das noch?
bisschen.
Also meinst du erlebst das noch?
Ich hoffe, dass ich noch ein paar Jahre mache. Aber
Naja.
das wird schon auch mal eine Weile dauern, bis dann da wirklich auch, bis das richtig fertig ist und bis das dann auch so richtig angenommen ist, ne? Bis dann da wirklich auch Leben herrscht. Ja, also Stuttgart 21, unser Bahnhof, der zeichnet sich ja dadurch aus, dass sehr viel für deine eigene Gesundheit getan wird, weil du dann ganz easy auf deine 10.000 Schritte kommst, bis du mal am Gleis bist,
Stimmt.
weil du steigst aus der U-Bahn oder aus der S-Bahn aus und dann hat man da einen wunderschönen Tunnel, ist kein richtiger Tunnel, aber so ein überirdisches, überdachtes
Dieses Holzteil, dieser Holzgang da
Holzteil,
irgendwie.
irgendwas hat man
Ja.
da gebaut und da sind dann immer so schöne Schilder, dann steht ja noch 10 Minuten bis zu den Gleisen, noch 5 Minuten bis zu den Gleisen, noch 3 Minuten bis zu den Gleisen und sehr schön ist auch, dass handschriftlich die wirkliche Zeit drunter geschrieben ist, weil ich glaube, die Deutsche
Das habe ich
Bahn
gar
hat
nie
einfach nur den
gesehen.
absoluten Rekord hingeschrieben, den jemand mal geschafft hat, bis er mal wirklich da war und bei mir ist es so, wenn ich dann Zug fahre, Ich fahre ja eigentlich immer nur mit Sitzplatzreservierung. Also ich mache das nicht mehr, dass ich irgendwo einsteige und dann keine Reservierung habe, weil ich da leider schon zu oft reingefallen bin. Ich habe irgendwie immer das Glück, dass ich dann hinten am Gleis bin. Und in
Ja.
Stuttgart ist es nicht so, dass man dann von da hinten irgendwie nochmal vielleicht anders vorkäme, sondern du musst erstmal das komplette Gleis laufen. Dann hat man noch diese wunderschönen 10 bis 15 Minuten Spaziergang, bis man dann nochmal an der U-Bahn ist. Also, die denken halt einfach an dich, wenn du aus Berlin kommst, sitzt du 6 Stunden im Zug und dann braucht man ein bisschen Bewegung und dann hat man einfach so ein bisschen Bewegung gehabt, bis man dann da ist. Deswegen, ja, ich
Das
glaube, man
nenne
muss es
ich
einfach,
Berufsoptimismus.
ich glaube, man muss das mittlerweile wirklich mit Humor nehmen, wie das da ist, sonst geht es, glaube ich, nicht, weil ich glaube, sonst ist es einfach total frustrierend. Und ich bin zum Glück niemand, der da beruflich pendeln muss. Also das gibt es ja auch genug, die irgendwie nach Tübingen oder nach Karlsruhe oder nach Heilbronn oder da gibt es ja einige. Es gibt ja auch welche, die nach München oder nach Ulm dann pendeln. Das wird bestimmt mal okay werden, wenn das alles fertig ist. Ich glaube, dann ist man da relativ schnell unterwegs. Aber momentan, nee, das macht keinen Spaß. Ja.
Ich weiß nicht, ob die Stuttgarterinnen und Stuttgarter sich durch ihren besonderen Humor auszeichnen, aber offensichtlich durch eine gewisse Ausdauer im Aushalten von bestimmten Zuständen. Wie heißt das? Nee, da gibt es auch einen Begriff dafür. Ist egal. Auf jeden Fall, daran scheint ihr gut zu sein.
Ja, also unser Humor ist, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Wobei ich bin
Ja?
ja gar kein
Okay.
gebürtiger Stuttgarter. Ich bin ja,
Ich
also
weiß,
ich
ich
lebe ja,
weiß.
ich weiß ja, ich lebe ja hier, aber ich finde der Humor, der ist auch gar nicht so schlecht. Es ist dann teilweise schon so ein bisschen schwarzer Humor.
Okay.
Mag ich ja ganz gerne. Sowas, ne? Ja.
Ja, Martin, wie geht's weiter?
Also, wir haben ja wieder so ein bisschen Fragen uns überlegt, ne? Also, was man
Ja.
so irgendwie machen könnte. Und ich fand spannend. Also bei mir ist es so, ich habe gerade durch gerade ein besonderes Podcast-Projekt, also ich mache für die AOK Baden-Württemberg, mache ich ja einen
Genau. Ja.
Gesundheitspodcast. Und das Tolle ist,
Mit
das ist
sehr coolen
eine,
Themen, also.
genau, es sind total spannende Themen. Es sind aber, also es geht gar nicht so in eine Richtung. Also es lässt sich vielleicht alles irgendwie dann unter dem Thema Gesundheit irgendwie dann doch zusammenfassen. Aber es ist eigentlich eine riesige Bandbreite an Themen. Und jedes Mal, wenn wir dann, oder wenn ich dann Themenvorschläge bekomme und ich dann so anfange zu recherchieren, dann muss ich mich wirklich in unterschiedlichste Themen reinarbeiten und so richtig so reinfuchsen. Und deswegen wäre meine erste Frage an dich, wie du dich eigentlich neuen Themen näherst. Also ein Thema, wo du jetzt noch nicht so viel zugearbeitet hast. Wir haben natürlich, weißt du, ich weiß, wir haben so Schwerpunkte, also so Zukunft der Arbeit oder irgendwie, wie sich Arbeit entwickeln könnte, irgendwie sowas in diese Richtung. Aber wenn du jetzt du kriegst eine Anfrage zu einem Thema, in dem du noch nicht so drin bist und noch nicht so richtig viele Veranstaltungen zugemacht hast, wie näherst du dich so einem Thema? Wie machst du das?
Na, ich glaube, dass das relativ klassisch ist. Also, ich glaube, ich fange schon meist irgendwie erstmal an, irgendwie wild rumzugoogeln, also wirklich sehr wild, irgendwie Stichwörter dazu einzugeben und mir erstmal überhaupt so ein Bild zu verschaffen, was wird dazu gesagt? Also, was ist so das Spektrum dessen, was das beinhaltet? Und dann fange ich an, mir selber Fragen zu stellen. Also wenn, also vor dem Hintergrund sozusagen dessen, was ich da dann auch so recherchiert habe, fange ich an, mich zu fragen, was sind eigentlich meine Fragen an das Thema? Also was interessiert mich eigentlich? Meistens ist es ja schon so, dass man von den Auftraggebern, die man so hat, auch schon also so Aspekte natürlich mitbekommt, die aus deren Sicht besonders wichtig sind, aber ich versuche da natürlich schon aus verschiedenen Perspektiven auf das Thema zu gucken und mir jeweils zu überlegen, so was ist daran eigentlich spannend, was ist daran eigentlich interessant, also und mich selber zu fragen, was ich interessant finde oder was ich eine spannende Frage finden würde, so und dann glaube ich, ist es so, dass es sich dann einfach irgendwie verdichtet, also dann, also ich bin schon, glaube ich, jemand, die relativ systematisch irgendwie sich vorbereitet. Also dann kommt, glaube ich, so dieses so, und okay, und was für Themenblöcke gibt es eigentlich irgendwie? Und wie sind die miteinander verbunden? Und wie, also ich bin, glaube ich, schon auch jemand, dass ich immer versuche, sozusagen nochmal so eine Metaebene irgendwie auch mitzudenken. Also sowohl das Praktische als auch sozusagen das so ein bisschen anschlussfähiger an unsere gesellschaftlichen Themen, die da so sind. Also, und das versuche ich mir dann, glaube ich, einfach so ein bisschen zu erschließen, wie irgendwie vielleicht auch, ja, so eine Landkarte ist jetzt vielleicht nicht so, wie so eine Map im Prinzip zu erstellen. Wo knubbelt sich's? Also, wo sind die größten Fragezeichen, welche Perspektiven werden vielleicht auch unterbelichtet, welche Meinung zu irgendeinem Thema kommt zu wenig zu Wort, was fällt mir dazu ein? Ja, ich glaube, so langsam erschließe ich mir dann ein Thema und lese natürlich dann auch, wer hat zu was gesagt und was löst das bei mir aus, ne? Also so ein Ja, es ist schon so ein Eintauchen dann und ein systematisches Eintauchen, beziehungsweise am Anfang sehr offen und dann natürlich immer systematischer, so ein bisschen runtergebrochen. Also wo sind so Knotenpunkte?
Ja,
Ja.
total spannend, dass du das mit den Knotenpunkten sagst, weil ich mache das nämlich sehr, sehr ähnlich. Also ich schreibe mir am ersten, also ich google erstmal nicht, sondern ich überlege mir erstmal selbst, okay, was weiß ich über das Thema und was finde ich spannend und welche Fragestellungen habe ich an das Thema. Da sind wir sehr ähnlich, aber ich mache das, bevor ich jetzt irgendwie wirklich mit der Recherche starte. Und dann mache ich es genauso. Dann google ich erstmal oder recherchiere so in verschiedene Richtungen, je nachdem, was ich mir am Anfang so aufgeschrieben habe. Und da kann auch mal irgendwie, das muss nicht immer, ich muss es nicht immer wissen über das Thema. Das kann auch eine Fragestellung von mir an dieses Thema einfach sein. Und dann recherchiere ich in diese verschiedenen Fragestellungen einfach mal rein. Und da auch wirklich komplett breit. Also ich suche nach Presseartikeln, ich suche nach Videos, ich suche nach Dokumentationen, ich suche nach spannenden Menschen, die dazu was gesagt haben. Und dann verdichtet es sich dann, wie du sagst, irgendwie. Dann suche ich da mal ein Zitat, da ein Zitat und irgendwann hat man dann so ein gesamtes Bild und dann habe ich so dieses gesamte Bild und dann schaue ich nochmal, wie du dann auch sagst, Metaebene, dann gehe ich diesen Schritt nochmal zurück und sage, okay, und jetzt, und das kommt vielleicht so ein bisschen aus meiner journalistischen Zeit. Ich suche nach Konflikten. Ich suche immer, okay, wo sind Punkte, wo nicht alle sagen, ja, super, sondern, und dann suche ich Position, Gegenposition, verschiedene Perspektiven auf gerade diese Punkte, wo ich immer das Gefühl habe, okay, da müssen wir drüber sprechen. Da herrscht nicht irgendwie die gleiche Meinung, sondern da müssen wir gucken, müssen wir Kontroversen irgendwie rausarbeiten. Das finde ich immer total spannend. Also gerade in diese Punkte gehen. Und das gibt es ja bei jedem Thema, gibt es das. Also das ist, ich habe jetzt gerade zum Beispiel das Thema Süßstoffe. Und unglaublich spannend. Also wirklich, das ist, und wenn du da recherchierst und da mal eintauchst, ja, da gibt es ja diese Bandbreite von Teufelszeug. Hier zwei kleine irgendwie Tropfen davon genommen, du kriegst Krebs und stirbst sofort, bis das ist das Beste, was uns passieren konnte als Alternative zu Zucker. Ja, und es gibt Studien für alles und auch Studien, die belastbar sind und die auch jetzt, ich sag jetzt mal, nicht angreifbar sind von den Lobbyisten oder von den Verbänden oder von was auch immer, die finanzieren. Also das ist alles abbildbar in diesem ganzen Spektrum. Und das finde ich halt total spannend. Und das dann da so rauszuarbeiten und dann zu gucken, okay, welche Leute könnten denn da passen? Wer kann
Ja,
eher so einen
genau.
Überblick geben? Wer kann eher vielleicht irgendwie mir da was, ein bisschen so einen detaillierteren Blick in etwas nochmal geben? Und das mache ich ganz abgesehen davon, ob das nachher auch Leute sind, die vielleicht auf dem Podium sitzen oder die ich dann interviewen werde oder mit denen ich ein Gespräch führen werde, weil die helfen mir dann, dieses Thema nochmal so zu verstehen. Ja,
Ich finde das interessant, dass du das mit den nochmal das Thema Konflikt so explizit angesprochen hast. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, also ja, natürlich denke ich auch in dieser Kategorie Konflikt, aber ich versuche, glaube ich, erstmal so bewusst dieses Wort Konflikt zu vermeiden und eher so dieses, was sind unterschiedliche Perspektiven da drauf, so. Weil ich, das ist irgendwie interessant, dass du das sagst, weil dein journalistischer Hintergrund, weil ich glaube, klar, ich glaube, so ein Journalist praktisch ist so dieser Punkt, so, wo ist der Konflikt, wo können wir irgendwie,
Genau.
und ich versuche das immer erstmal so ein bisschen einfach, okay, da sind unterschiedliche Perspektiven drauf, so, und darüber kann man sich dann unterhalten, so, und woraus bestehen eigentlich diese Perspektiven, wo kommen die eigentlich her, wie, so, also so für mich so ein bisschen vielleicht die erstmal piecigere Art, da irgendwie ranzugehen. Aber du hast natürlich völlig recht. Letzten Endes sind es Konflikte, um die es ja auch geht.
Ja, total, aber ich finde es total spannend, dass du das so rum sagst, weil das ist bei mir so drin, dass ich eben nach diesen Punkten suche, wo halt dieses Konfliktpotenzial einfach da ist. Vielleicht müsste man das auch mal ein bisschen entschärfen.
Du willst
Vielleicht.
halt auch immer die große Story.
Ja, also irgendwie, ich denke dann halt ganz oft, naja, wenn ich nicht nach diesen Konflikten suche und vielleicht auch Konflikte, die noch nicht gelöst sind, ich will ja was Neues machen bei dem. Ich will ja was Neues herausfinden. Ich will ja über was Neues reden. Ich will ja nicht nochmal eine Doku, die vielleicht auch über das Thema finde, nacherzählen. Ich will ja dann irgendwie, weißt du, wie ich meine? Also ich will nicht eine Veranstaltung kopieren, die es schon mal gab. Ich will
Nee.
nicht Gespräche kopieren, die es schon mal gab. Nochmal Interviews einfach wiederführen. Ich lese dann verschiedene Interviews, zum Beispiel bei der Zeit, und denke, oh, das ist aber ein tolles Interview oder ach, das ist eine super spannende Frage. Und dann denke ich mir, ach, das könnte man eigentlich auch so machen. Und dann denke ich mir, naja, die Frage wurde ja schon gestellt und vielleicht sogar der Person schon gestellt. Und dann kriege ich eine sehr, sehr ähnliche Antwort. Aber eigentlich will ich dann darüber hinaus. Deswegen ist es dann Basis für die Recherche. Aber, und ich will nicht sagen, dass ich nicht auch schon mal so Fragen genommen habe, ne? Also das ist auf jeden Fall. Aber der Anspruch an mich ist dann trotzdem zu sagen, okay, wie kann ich hier diesen einen Schritt weitergehen? Wie kann ich hier was Neues aus diesen Personen irgendwie rauskriegen, um das Thema nochmal auf eine andere Art zu beleuchten und da dann nochmal weiterzukommen? Das ist so ein
Glaube, so
bisschen
wie
das, aber ja.
Ich glaube, so wie dich sozusagen deine journalistische Ausbildung dabei prägt, ist es bei mir so das soziologische Denken und auch sozusagen dieses systemische, also ich habe jetzt eine systemische Coaching-Ausbildung, so dieses systemische Ding, weil ich glaube, ist echt interessant, dass ich meine, man macht sich da ja nicht immer so viel Gedanken darüber, wie man jetzt genau irgendwas macht und warum. Aber ich glaube, was ich schon immer versuche, ist zu jedem Thema, um das es geht, irgendwie das so einzubetten. Also auch zu gucken, wo sind Verbindungen zu anderen Themen? Also, weil ich finde ja immer so, dass schwierig, wenn so große Themen also ich glaube, man braucht beides. Man muss natürlich ein Thema für sich verstehen, in sich verstehen, aber auch immer wieder in Verhältnissetzung, in Beziehung setzen zu den Themen, die noch dazugehören. Also ich finde dieses systemische Denken einfach total wichtig und wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Das finde ich natürlich auch einfach politisch total wichtig, Ressorts natürlich zusammenzudenken. Also ich finde, man muss gucken, sozusagen, wenn man an der einen Seite an irgendwas zieht, an wie vielen anderen Stellen setzt das irgendwie Dinge in Bewegung oder verändert Voraussetzungen oder steht mit irgendwas in Beziehung. Und das merke ich, dass das sowohl, also das prägt mein eigenes Denken sehr so, also ich denke einfach so und das versuche ich auch immer, glaube ich, in so eine Moderation mit reinzubringen. Also zwar nicht permanent nur irgendwie so eine Metaebene, das ist ganz klar einzunehmen, sondern aber schon zu sagen, so, okay, und was heißt das jetzt eigentlich für Thema XYZ? So, was verändert das? Wie verändert das Bedingungen? So.
Ja, wie du sagst, also ich finde der Kontext, ja, der ist unglaublich wichtig, und das war auch, so kann ich mir Kunst erschließen. Also wenn ich im Museum unterwegs bin, und meine Frau hat mir da wirklich sehr, sehr geholfen. Ich kann mich oft, muss ich gestehen, dann sehe ich da ein Bild, oder dann denke ich da, gerade was moderne Kunst angeht, dann sehe ich da eine blau gestrichene Dachlatte, die an die Wand geschraubt ist, und da raste ich jetzt nicht aus und denke, oh, das ist ja, das ist das erste Mal, dass dann eine blaue Dachlatte an die Wand geschraubt wurde, unglaublich. Aber wenn man sich den Kontext anschaut, wann diese Kunst von wem, wie gemacht wurde und was damit gesagt wurde und was in welchem politischen System, in welcher Zeit und was es da noch alles außenrum gab. Und wenn man das dann sich anschaut und versteht, dann dann finde ich, weckt es so eine Begeisterung auf einmal. Und dann kann ich mich sogar für so eine blaue Dachlatte irgendwie begeistern, die da an die Wand geschraubt ist, wenn das alles dann irgendwie dann zusammen funktioniert. Und das habe ich mir mitgenommen in meine Vorbereitung. Dieses, dass ich mir den Kontext versuche noch zu erschließen. Warum wurden denn Entscheidungen getroffen? Warum ist dieses Thema denn jetzt gerade wichtig? Was ist außenrum alles? Was soll vielleicht dieses Thema, kann dieses Thema das überhaupt leisten, was da gerade außenrum noch alles ist? Oder wird da zu viel Erwartung dann nochmal so reingepusht und sowas? Finde ich total spannend. Deswegen Kontext ist eigentlich,
Ja.
oder geht es eigentlich gar nicht, ne?
Nee, genau. Also das ist ja. Ja, so.
Ja, aber spannende Herangehensweise. Also, weil ich meine, wir arbeiten viel zusammen, wir bereiten viel Gesundheit, wir bereiten viele Themen. Du hast gerade genießt und hast dich so weggedreht. Ich glaube, das hat
Nee,
man gar nicht
ich
gehört.
hab
Also,
gehustet. Ich habe
okay.
einen Frosch im
Ach
Hals.
so, okay. Ja, ich sage nicht einfach so Gesundheit. Ja. Wobei, Gesundheitspodcast kann man auch einfach mal Gesundheit
Wollte
sagen.
ich gerade sagen, liegt nah.
Aber ich meine, obwohl also wir arbeiten wirklich viel zusammen, wir bereiten viele Themen zusammen vor. Ich finde es spannend, dass es dann doch Unterschiede gibt in dieser Herangehensweise an Themen, die sich halt auch über die Jahre so eingeschliffen hat. Und ich finde auch immer wieder spannend, dass das ist nicht normal und das ist nicht alltäglich, wie wir uns vorbereiten auf Themen. Und für uns ist es halt normal. Und ich krieg dann ab und zu mal mit, wenn ich da mit Freunden noch mal drüber spreche, wie ich jetzt in mich in neue Themen so reindenke und sowas. Und die sagen, naja, ich google dann halt mal kurz und lese das mal
Ja.
so kurz quer. Und finde immer spannend, wenn das dann als Recherche bezeichnet wird. Also für mich ist Recherche was anderes als googeln. Aber das ist meine persönliche
Ja,
Ansicht
klar.
dazu.
Aber
Aber das
es
ist
ist schon
halt, ich
total
finde,
hilfreich, ne?
ja, aber ich finde, das ist halt Handwerkszeug. Das ist so unser Handwerkszeug, wie wir Themen aufbereiten und vorbereiten und uns da so reindenken. Und das ist nicht alltäglich, glaube ich, und macht auch nicht, machen auch nicht alle.
Nee, und genauso ist es halt mit den Menschen, ne? Also die dann zu einem Thema was zu sagen haben. Also auch das ist ja immer irgendwie wichtig. Wer guckt da drauf und aus welchen Gründen guckt wer wie auf ein Thema und vertritt welche Positionen und hat welche, ja, Perspektive. Also das ist ja, das ist dann ja, wir führen Gespräche. Also das heißt, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, werden ja auch immer durch die Menschen, die da stehen, sozusagen gefiltert, in Anführungsstrichen. Also, und dann ist es schon ganz gut zu wissen, wer steht da eigentlich vor dir und wie ist eigentlich auch so die, ja, wie steht dieser Mensch zu dem Thema und ist vielleicht auch eigentlich dazu gekommen, ne? Und dieses Fragen stellen ist ja auch, also den Anspruch habe ich schon auch, Fragen zu stellen, die jetzt, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie schon 97 Mal irgendwie dieser Person gestellt wurden. Du kannst es wahrscheinlich nicht vermeiden, so, aber vielleicht immer noch mal so einen anderen kleinen Dreh reinzubringen, ne? Oder also ich freue mich immer total, wenn eine Frage bei meinem Gegenüber eine kleine Pause eigentlich auslöst. Also es passiert nicht so wahnsinnig oft, aber manchmal schon, also einfach so eine Pause auslöst, wo ich merke, der Mensch, der mir da jetzt gegenübersteht, obwohl er irgendwie Profi ist im, was weiß ich, was allem, womit er sich da irgendwie beschäftigt, aber einen Moment nachdenkt. Also nicht sofort irgendwie, wir haben ja, ich glaube, letztes Mal oder
Ist ein
vorletztes Mal
gutes
haben wir auch über
Zeichen,
Floskeln gesprochen, ne?
ja, genau, ja.
So, und das find ich so, diese kleine Pause. Ich meine, man sieht jemandem an, wenn er irgendwie einen Moment einfach drüber nachdenken muss, was jetzt rauskommt. So. Und eigentlich freue ich mich da total, weil ein Gespräch ist ja nicht nur einfach irgendwie so ein Runterrattern von irgendwas, was man vielleicht auch im Zeitungsartikel nachlesen kann, sondern im besten Fall ja irgendwie auch was, wo vielleicht irgendwie ein kleiner neuer Gedanke entsteht oder so. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Aber das ist, finde ich, also das ist gerade das, was mir eigentlich Spaß macht. So.
Und was ich total schön finde, wenn Leute, und es kommt sehr, sehr selten vor, aber auch manchmal sagen, das ist spannend, da muss ich mir erst Gedanken zu machen. Da habe ich noch keine Meinung, habe ich mir noch keine Meinung zu gebildet. Da muss ich mir Gedanken drüber machen, kann ich jetzt leider gar nichts zu sagen. Das finde ich total spannend. Dafür braucht man Größe, dafür braucht man Stärke, um sowas auch sagen zu können. Und das haben in gewisser Weise haben das machen das nicht so viele Leute, weil sie sagen, okay, das ist eine unbefriedigende Antwort jetzt und sagen dann irgendwas oder antworten was komplett anderes. Aber das finde ich dann halt auch spannend und es dann und es ist auch vollkommen in Ordnung, weil es müssen nicht immer alle über alles Bescheid wissen. Deswegen.
Ja, mich führt das eigentlich so ein bisschen, dieser Gedanke, den wir jetzt gerade, wir haben es das ja, wir wissen ja immer überhaupt nicht, was passiert in unseren Gesprächen, ne? Also irgendwie, wir haben uns vielleicht für uns selber irgendwie ein paar Punkte überlegt, aber wir wissen ja irgendwie nicht, was daraus wird. Und deswegen finde ich das jetzt ganz interessant, weil das eigentlich, finde ich, so ein bisschen zu dem Punkt passt, der mich in der letzten Zeit einfach sehr beschäftigt, der natürlich auch wieder so ein bisschen metamäßig ist. Aber die Frage, ich weiß gar nicht, wie ich den ersten Punkt formuliere. Wie lernen wir eigentlich? Also ich mal anders formuliert. Also weil diese kurze Pause machen, nachdenken, heißt ja auch, da ist jetzt irgendwas Neues und ich lerne vielleicht jetzt in irgendeiner Weise was dazu. Und dieses Lernen meine ich jetzt erstmal neutral. Also nicht im Sinne von, tolle, große, neue Erkenntnis, finde ich super, sondern einfach so, aha, kenne ich noch nicht. So, erstmal so ganz neutral. Und Lernen hat dann ja was damit zu tun, irgendwie, welche Erfahrungen habe ich gemacht, was habe ich da für Schlüsse draus gezogen, was habe ich daraus gelernt. Und wie Lernen heißt ja auch immer sozusagen, ist ja die Brücke sozusagen auch zwischen Vergangenheit und Zukunft. So. Und was mich gerade sehr beschäftigt, ist die Frage, wie wir eigentlich mit gesellschaftlichem Lernen umgehen. Weil ich weiß nicht, ich glaube, du siehst es ähnlich wie ich, dass wir an vielen Stellen im Moment das Gefühl haben, dass gesellschaftlich, politisch wir, also für unser Empfinden, das mag für andere anders sein, aber für unser Empfinden irgendwie wie Rückschritte machen. Also, dass wir also ich sage jetzt immer wir, aber das ist ja so ein komisches Wir, aber dass Menschen aus irgendwie wirklich den schlimmsten Erfahrungen kriegen, für die Kriege zum Beispiel für Gesellschaften bringen, daraus nicht lernen, alles dafür zu tun, Kriege zu vermeiden. So, dass Gesellschaften nicht lernen, sozusagen, wenn ich mit Menschen irgendwie nicht gut umgehe, dann hat das auch andere Folgen. Also dann hat das auch so, das ist diese Lehr- oder wenn ich irgendwie weiß und eigentlich gelernt habe, dass es wichtig ist, in bestimmten Bereichen die Umwelt zu schützen, den Klimaanpassungen vorzunehmen, was auch immer. Und aus diesen Erfahrungen und diesem Wissen nicht der Lernprozess folgt, also der Schritt sozusagen von der Vergangenheit in die Zukunft. Das beschäftigt mich einfach gerade sehr. Das ist jetzt wieder mal sehr typisch Julia Schwurbelig, wenn sie irgendwie einen Gedanken versucht, zum ersten Mal zu formulieren. Aber das beschäftigt mich einfach gerade sehr.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich hatte mir da auch mal Gedanken zu gemacht und gefühlt war das so, wir haben Probleme beim nachhaltigen Lernen, beim generationenübergreifenden Lernen. Also
Ja.
gefühlt müssen wir dann doch irgendwie die Erfahrung selbst machen. Also man sagt doch immer, man kann die Erfahrung, also man kann den Kindern kann man nicht erklären, hey, das ist der beste Weg, sondern sie müssen die Erfahrung selbst machen und sie müssen wissen, okay, das tut weh und da kann ich runterfallen und dann machen sie es. Wenn ich denen immer sage, hey, wenn du da hochkletterst, du kannst runterfallen, dann klettern die da trotzdem hoch, weil sie noch nicht runtergefallen sind. Und irgendwie ist es so ein ganz einfaches Prinzip. Ich meine, wie lange hatten wir Frieden in Europa? Aber wir haben jetzt einfach Generationen, die noch nie Krieg erlebt haben. Und wenn du halt noch nie Krieg erlebt hast, dann kannst du dir nicht vorstellen, wie Krieg ist. Du kannst alles über Krieg lesen, alles über Krieg anschauen, du kannst Spiele spielen, du kannst alles Mögliche. Du weißt nicht, wie das ist. Du weißt nicht, wie sich das anfühlt. Und deswegen ist vielleicht die Angst davor oder die Furcht oder sowas auch nicht ganz so groß. Und das ist. Wenn ich mir, ich meine, guck dir an, was jetzt mit dem Rechtsruck einfach passiert. Die Leute wissen nicht mehr, wie das ist früher. Und ich meine, ich weiß es ja auch nicht, wie es früher war. Ne? Also,
Aber wir haben
aber
noch
wir haben
Generationen um
noch,
uns gehabt, die es
genau, ich
wussten.
konnte mit Leuten sprechen, die mir gesagt haben, wie schrecklich das ist alles, wie schrecklich das war. Das haben jetzt einfach die junge Generation einfach nicht mehr. Und Ich glaube, es geht über so viele Themen, wenn der direkte Bezug einfach fehlt. Und da hilft es halt leider, das ist auch jetzt wieder groß gesagt, das ist meine Meinung dazu, das hilft halt einfach nicht im Geschichtsunterricht irgendwie was über das Dritte Reich irgendwie zu lernen, sondern das kann bei manchen total gut funktionieren, bei vielen anderen funktioniert das aber dann vielleicht irgendwie nicht. Oder wenn du dir dann die Mitte-Studie, die da letztes Jahr auch rauskam, wie viele Menschen sich eine Diktatur wünschen. Ja, die haben noch nie in einer Diktatur gelebt. Ja, die wissen nicht, wie das überhaupt ist, wie schrecklich das ist, wenn du nicht mehr frei bist in deinen Entscheidungen, sondern die gucken sich, keine Ahnung, Filme an, der Diktator, oder irgendwie lesen da irgendwas oder schauen dann in irgendwelche Regionen der Welt, ohne selbst da gewesen zu sein, ohne selbst wirklich zu wissen, wie das ist, und denken, ach ja, ist ja gar nicht so schlimm. Nee, das ist schrecklich. Und das, glaube ich, deswegen gefühlt reicht es nicht über Erfahrungen nur zu berichten, sondern ich glaube, viele Menschen müssen das leider immer selbst erfahren, um es dann auch wirklich zu verstehen. Und das ist halt ein Teufelskreis, ne? Das kann ja nicht sein. Man sagt ja auch irgendwie, Geschichte wiederholt sich. Ja, leider wiederholt sie sich, weil wir irgendwie zu blöd sind, aus unseren eigenen Fehlern, aus den Erfahrungen zu lernen und die so grifffest und so zu transportieren, dass manche Sachen einfach ganz, ganz schrecklich sind und schrecklich waren, dass manche Erfahrungen vielleicht nicht nochmal gemacht werden müssen. So, das hatte ich mir dazu irgendwie auch irgendwie ein bisschen wirr, tut mir leid, aber hatte ich mir auch
Nee,
gedacht. So.
aber es ist, ich hadere so ein bisschen mit diesem, welche Rolle spielen Erfahrungen beim Lernen? Und ich finde, bei allem, was du auch so beschrieben hast, natürlich, was Kinder angeht und Fahrradfahren und was weiß ich was, das ist irgendwie klar, ne? So, das ist irgendwie, aber wenn sich das auch eben auf andere Bereiche überträgt, wie du es jetzt eben auch beschrieben hast, dann heißt es ja aber auch, dass wenn ich was nur glaube oder daraus lerne, wenn ich das selbst erfahren habe, welche Rolle spielt dann Wissenschaft? Also, ne, zum Beispiel, also ich meine, das Thema Umwelt und Klimawandel ist da ja ein gutes Beispiel. Also, dass irgendwie, ja, ich merke das doch irgendwie noch nicht. Ja, das ist so schön, dass jetzt ein bisschen mehr die Sonne scheint. So,
Genau, ja.
ist doch super, dass so, und wenn die Klimaforscher sagen, ja, aber das deutet darauf hin, dann so, ja, aber bei uns so, ne? Also, und da gibt es ja verschiedene Themenbereiche, wo es irgendwie schwierig wird, sozusagen dieses, also ja, psychologisch ist das wahrscheinlich richtig, was du sagst. Also erst wenn ich selber die Konsequenzen spüre, dann setzt vielleicht auch ein Nachdenken über irgendwas ein. Wobei man sich ja auch fragen kann, die zunehmenden Hurricanes in USA oder Überschwemmung oder was weiß ich, was führt ja in den Ländern jetzt auch nicht unbedingt dazu, dass da massenweise die Menschen sagen, okay, jetzt müssen wir uns irgendwie verstärkt um die Umwelt kümmern. Das ist dieses, und ich frage mich, was irgendwie dazu beiträgt, solche gesellschaftlichen Lernprozesse oder auch Akzeptanz von Wissen irgendwie, dass das eine breitere Akzeptanz findet. Also, dass, ja, dass wirklich diese gemeinsamen Lernprozesse irgendwie, was kann man dafür tun, um sozusagen das auch nicht immer nur als Erinnerung an irgendwas, sondern wirklich, was lernen wir aus der Vergangenheit? Also erinnern ist ja ein Aspekt vielleicht davon, aber die Frage irgendwie, was heißt das für uns heute, dass irgendwie, dass die Gesellschaft die und die Erfahrung gemacht hat oder dass wir sehen, dass bestimmte Dinge zu etwas führen. Also und das finde ich wirklich schwierig, auch wenn wir an die Gestaltung von, ich meine, du hast es jetzt gesagt, wir haben eine neue Regierung. Da geht es wirklich ja um die Frage, wir sind ja an einem, finde ich, schon sehr neuralgischen Zeitpunkt. So, wie stellen wir uns auch als Land auf in diesen Zeiten, wie sie nun mal gerade sind? Und da reicht es halt nicht irgendwie zu konsolidieren oder zu irgendwas zurückzugehen, sondern zu denken, wie sieht das morgen für uns in dieser Welt gut aus, für uns alle möglichst. So. Ja. So.
Ja, ne? Also ist schwierig, wo du gerade sagst, wie sieht das Gute für uns morgen alle aus? Musste ich nur dran denken. Ich habe was gestern oder vorgestern im Heute-Journal habe ich ein Interview gesehen von den Grünen, die dann auch, ich sage es mal sehr zugespitzt, auch darauf angesprochen worden sind, dass sie jetzt eigentlich als Opposition die Regierung möglich gemacht haben. Also durch natürlich erstmal hier, bevor der neue Bundestag sich zusammengesetzt hat, dass sie dann halt irgendwie die Schulden quasi gebilligt haben, die Sondervermögen irgendwie gebilligt haben, dass sie dann bei der Wahl von Merz zum Bundeskanzler auch gesagt haben, naja, den zweiten Wahlgang, den können wir dann früher machen. Also da haben sie ja dann immer zugesagt. Und dann fand ich das ganz spannend, weil es hieß dann, wir sind eine andere Art von Opposition. Wir gucken, was gut für das Land ist und wenn die Themen gut sind und wenn das stimmt und wir dafür sind, dann machen wir das. Und ich fand dann ganz spannend zu sagen, naja, hätte Merz sich selbst als Opposition gehabt, dann hätte nichts funktioniert. Weil so wie er Opposition sieht, sehen es die Grünen halt nicht. Und das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt dann nochmal, der da so aufgeploppt ist. Also Merz hätte ja, als er noch Opposition war, sehr viele Möglichkeiten gehabt, die Regierung auch so zu unterstützen in Dingen, die er eigentlich jetzt genauso umsetzt. Und hat da nicht das Beste gemacht. Oder die CDU, ich will nicht nur er sagen, oder die Union nicht das Beste gemacht für das Land, was damals auch schon nötig gewesen wäre. Und ich fand diesen Punkt sehr, sehr spannend, dass die Grünen gesagt haben, naja, wir sehen Opposition da ganz anders und so viel auch zum Lernen aus der Vergangenheit, ne? Sie haben gesagt, naja, wir wollen jetzt das Beste für uns alle haben und da bringt es nichts, jetzt eine klassische Oppositionsrolle zu spielen und zu sagen, nee, alles schlecht, alles schlecht, alles schlecht und wir machen es nur irgendwie anders und besser, sondern zu sagen, nee, also jetzt ist so ein Gemeinsam dran. Also jetzt ist nur so, wir müssen das irgendwie zusammen denken, um voranzukommen, um aus diesen unglaublich vielen Krisen, in denen wir uns gerade befinden, da einen Weg rauszufinden.
Ja, das kann man natürlich auch gut sagen, wenn man jetzt, also sage ich jetzt mal, in
Natürlich.
der Opposition ist und ich will so ein bisschen raus aus diesem, welche Welt sozusagen denn besser ist als die andere.
Absolut,
So,
absolut.
also
Ich fand
jetzt
es nur
mal so.
einen spannenden
Aber
Aspekt, das
das,
einfach mal so zu sehen. So.
genau, das wollte ich jetzt aber sagen. Aber ich finde den Aspekt total spannend, dieses, wie müssen wir jetzt eigentlich denken? Also, welche Fragen stellen sich angesichts der unseres weltpolitischen Umfeldes eigentlich für die Frage von, wo brauchen wir gemeinsames Vorgehen sozusagen unabhängig von auch parteipolitischen Differenzen? Also wo braucht es eine neue Art, auch Politik zu denken, Regierung zu denken, Opposition zu denken? Ich meine, wir sehen das ja jetzt gerade. Also du hast das Beispiel ja jetzt auch genannt. Also nur mit Hilfe der Grünen und der Linken war es überhaupt möglich, diesen zweiten Wahlgang zu machen. Und nur mit denen war es möglich, sozusagen auch dieses Investitionspaket zu verabschieden. Und
Genau.
die Frage ist halt einfach irgendwie im Wissen, dass wir in bestimmten Punkten total weit politisch auseinanderliegen, wo müssen wir trotzdem uns sozusagen auch die Hand reichen in Gebieten, wo es bisher vielleicht ungewohnt für uns war, um Zeichen zu setzen, um irgendwie Weichen irgendwie für die Zukunft zu stellen, die wirklich nachhaltig sind, weil wir alle irgendwie ein gemeinsames Interesse daran haben, in einer möglichst nicht total kaputten und einigermaßen friedlichen Welt zu leben. So. Und man sieht es ja auch, wie schwer sich die CDU trotzdem damit tut. Also ich meine jetzt sozusagen als Beispiel über die Frage, mit wem kann man eigentlich koalieren, also mit diesem, ach, irgendwie, wenn wir miteinander reden, fehlen mir immer alle Begriffe. Wie heißt noch dieses Ding mit den Linken und aber mit dem BSW konnte man auf Landesebene koalieren, aber mit den Linken irgendwie nicht ausnehmen. Ach, wie heißt denn
Ich
dieses
weiß gerade nicht,
Ding?
was du.
Ja,
Kann dir da nicht
dieser
helfen gerade.
Beschluss, oh Gott, das ist jetzt total peinlich. Martin, hilf mir doch mal, dieser Beschluss nicht mit den Linken von der CDU-Seite aus, also mit der AfD und mit der Linken, dieses
Die haben die Brandmauer halt, das war
Ausschlussdingsbums.
doch deren Brandmauer, die gesagt haben, Brandmauer nach rechts und
Da
Brandmauer
gibt es einen
nach.
Begriff für. Ah, ist das peinlich. Schlimm. Ja, egal.
Aber ich glaube,
Also
ich weiß, was du meinst. Man hat gesagt,
man
nicht
sieht
mit
ja,
den extremen
ja.
Rändern arbeiten und darunter sind halt die Linken gefallen
Genau.
und die AfD.
Ja, das ist
Ja.
mir jetzt sehr unangenehm. Ich weiß auch noch gerade noch gar nicht, wie ich googeln soll. Egal. Aber man sieht ja, wie schwer das im Moment fällt, ne? So, da auch neu zu denken. So.
Ja. Du, egal was wir machen, am Ende reden wir über Politik.
Ja. Nee, ich wollte dich jetzt noch ganz zum Schluss, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich weiß. Guckst du den ESC, obwohl es auch Politik?
Normalerweise ja, diesmal nein. Diesmal
Okay.
nein. Ich bin am Bodensee oder wir sind am Bodensee und
Okay.
da wird's kein Fernsehen geben, werden wir nicht gucken. Aber normalerweise muss ich schon gestehen, gucke ich mir immer an, wer die ganzen Songs sind, die dann vor Deutschland platziert sind. Und das sind einige wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, waren wir schon mal, na, ich meine, natürlich auch schon ein paar Mal gewonnen, aber in den letzten Jahren war es dann doch eher so, dass wir irgendwie so erster, zweiter, dritter von hinten waren, ne? Also.
Ja, ich glaube, der Beste war noch dieser Blonde mit den Locken. Das war der Letzte, der, glaube ich, mal unter den ersten 10 war.
Jetzt geht es bei mir in absolutes Nichtwissen rein. Ich habe da keine Ahnung, wie die alle heißen.
Ja, ich leide heute, glaube ich, auch an Freitagsdemenz irgendwie. Also, ich
Piep,
weiß auch
piep, piep,
den Namen
Gildo
nicht
hatte ich
mehr.
lieb, fand ich.
Nein, das ist schon viel
Ach,
länger her.
das ist sehr lange her, aber da muss ich sagen, das war noch. Ach, das war schön, wo alle dann da saßen und wir haben alle gehofft, bitte Gildo, lass bitte dein Hemd an, lass dein Hemd an, das Erste, was passiert, zack, er reißt es auf und dann, ja, Gildo, piep, piep,
Ja, also
piep, Gildo
ich
hatte ich
glaube,
lieb.
ich werde mir das angucken. Ich werde mir das angucken und ich, weil es ja auch immer irgendwie politisch ist und ich finde diese ganzen Diskussionen da irgendwie vorher, wenn irgendwelche, also ehrlich gesagt, irgendwelche Sangessternchen irgendwie sich dann hinreißen lassen, irgendwie sich zur Weltpolitik irgendwie zu äußern, und irgendwelche Sachen rauszuhauen. Ich muss echt sagen, das finde ich irgendwie auch unter aller, also finde ich schwierig. So. Und also ich finde, der ESC ist so, auf der einen Seite versucht er so einen Raum zu schaffen, wo irgendwie Popkultur, Solidarität, was weiß ich was, bestimmen soll. Und auf der anderen Seite ist es hochpolitisch. Und ich finde, das macht den eigentlich zu einem wirklich interessanten Forschungsobjekt, diesen ESC, weil er ja auch irgendwie mit dieser einerseits auch der europäischen Gemeinschaft, assoziiert ist, gleichzeitig aber Länder beteiligt sind, die einfach nicht zu diesem Kern der europäischen
Australien.
Gemeinschaft gehören. Das ist, ich finde, das ist eigentlich ein hochinteressantes Forschungsobjekt und vielleicht sollten wir mit der nächsten Folge nicht zu lange warten und tatsächlich den dann zurückliegenden ESC mal ein wenig näher beforschen. Was
Das
hältst du
können wir doch,
davon?
das können wir sehr gerne machen. Dann werde ich ihn
Gut.
nachschauen. Auf jeden Fall.
Ja.
Lordi hat mal gewonnen. Das weiß ich noch.
Ja, das stimmt.
Lordi. Das war ein krasser Auftritt. Den habe ich gesehen
Ja.
und den fand ich wirklich. Das war, ich glaube, so Michelle und sowas hätten dann.
Die war doch auch mal da.
Ja, ich weiß auch. Ich wollte gerade sagen, die wird sich im Grabe umdrehen, aber das ist auch.
Nein,
Aber
noch
nee,
nicht.
so alt ist er noch nicht, ne?
Nein.
Ups, Halbwissen.
Martin,
Ganz
so.
schwierig. Ganz
Das
schwierig.
machen wir.
Freitag,
So, jetzt
ne?
müssen wir, glaube ich, aufhören,
Ja,
ne? Du hast einen Termin.
genau.
Alles klar.
Schön
Martin,
warst
ich
du.
danke dir.
Du,
Ja, es war wieder ein bisschen durcheinander, aber ich fand es schön, mit dir zu
wie sind wir
sprechen.
zum ESC gekommen? Also Wahnsinn. Sehr schön. Ja, du, ich wünsche dir eine schöne Restwoche. Viel Spaß beim ESC gucken.
Ja,
Und
danke.
dann hören wir uns bald.
Das machen wir, Martin. Mach's gut. Alles
Mach es
Liebe.
gut. Tschüss, dir auch.
Tschüss.
Ciao.